Ja,
Vom Verhalten
also
her.
der eine Chip, weiß ich, ist an Hündinnen getestet worden und hat unter anderem als Nebenwirkung gehabt, dass sie teilweise dauerläufig und vermehrte Scheinschwangerschaften gezeigt haben. Also das weiß
Das ist
ich,
ja
dass
genau
das
das,
mal,
was wir eigentlich nicht
ich
wollen, ne?
glaube, das ist aber schon ein paar
Genau.
Jahre her. Ich weiß nicht, inwieweit
Ja.
das weiterentwickelt ist. Das ist locker 8 oder 10 Jahre her. Ich
Ja, das
meine,
ist
es war sogar
alt.
2011, gab es da schon eine Studie auch zu dem Thema Verhaltensveränderungen bei Hündinnen zu dem Chip. Also Chip, ich bin da immer so sehr im Konflikt, weil für mich ist das immer so ein bisschen so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und ich habe halt tatsächlich mehrfach die Erfahrung machen dürfen bei Kundenhunden mit den Erstverschlimmerungen. Man kann gegen diese Erstverschlimmerungen dann wieder anspritzen, beziehungsweise Medikamente dagegen geben, aber dann frage ich mich auch so ein bisschen, was kommt noch alles? Ich halte auch nichts davon, Läufigkeiten bei Hündinnen zu unterdrücken mittels Spritze. Da bin ich auch sehr, sehr kritisch. Ich finde, unterm Strich müssen wir uns tatsächlich, wie Sandra eben sagte, was ist das Ziel? Ist das Ziel die Lebensqualität des Hundes oder ist das Ziel, den Hund für unseren Alltag gangbar zu machen? Und das ist tatsächlich für mich die K.O.-Frage. Also wenn es tatsächlich geht darum, das Leben für den Menschen nett zu machen, dann hat das sicherlich auch eine Bewandtnis, aber dann müssen wir uns fragen, ist das das richtige Zuhause für diesen Hund oder geht es darum, die Lebensqualität für den Hund zu erhöhen? Und ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es viele, viele Situationen gibt, in denen diese Entscheidung auch gefällt werden muss, auch wenn sie unpopulär ist und wenn sie vielleicht angreifbar macht. Also ich kenne Fälle, wo Familienmitglieder gestorben ist und die Huta hat gesagt, es gab nur die Option, na Huta oder Hund weggeben und die Huta hat gesagt, ich nehme nur kastrierte Tiere. So, das ist tatsächlich ja auch eine Frage, die wir uns stellen. Gibt man dann den Hund, der seit 6, 7 Jahren in der Familie ist, gibt man den weg oder kastriert man oder schmeißt man den Job hin, kann aber den Hund nicht mehr bezahlen? Also ich finde, wir dürfen die Menschen nicht verurteilen, egal für was sie sich entscheiden. Wir dürfen sie nur hinterfragen und sie dazu anregen, sich mehr Fragen dazu zu stellen und die richtigen zu fragen. Wir dürfen sie dazu anzuregen, wenn sie irgendwelche Studien oder Meinungen lesen, dass sie sich tatsächlich damit schlau machen, wie sind die erhoben worden. Wir haben in Deutschland vor allen Dingen Fragebogenstudien zu
Genau.
dem Thema. Und wenn man die eine Literatur liest, dann ist es ganz klar Kontrakastration. Und wenn man die andere liest, ist es ganz pro Kastration. Also sich da tatsächlich auch ganz individuell, nicht nur mit den, also sich einerseits mit den Fakten drumherum zu beschäftigen. Die Sandra hat in unserem Kurs auch die eine oder andere Studie dazu vorgestellt, sich mit den Fakten drumherum zu beschäftigen, aber dann, egal wie lange man sich informiert, am Ende zu dem Entschluss zu kommen, sich hinzusetzen und ich beschäftige mich jetzt mal mit meiner Lebenssituation, mit meinem Hund und mit den für mich vorhandenen Risiken. Ich wollte meine Golden Retriever Hündin nie kastrieren. Wir mussten sie dann kastrieren, da war sie 10, wir mussten sie plötzlich kastrieren. Sie hat sich aufgrund von Gewebeschwächen und Entzündungen im Körper nicht gut nähen lassen. Und die Tierärztin hat gesagt, ganz ehrlich, ich operiere Ihnen diesen Hund nie wieder und wir hätten die besser vor 6 Jahren kastriert, weil jetzt haben wir hier die Riesennarben und die Riesenheilungsgeschichten.
Ja
So,
gut, aber das
und
weiß man ja vorher
das
nicht.
weißt du
Ich meine,
vorher
das
nicht.
ist
Das
es ja,
heißt,
man kann ja nicht vorher irgendetwas tun. Im besten, ich gehe einfach mal davon aus, die Zuschauer hier, wenn die handeln, handeln die immer nach den bestmöglichen Kriterien und immer pro Hund und niemals
ja,
pro
und es
mein
steht
Leben
immer.
würde sich verbessern. Ne? Aber
Und es
man
steht, bitte, es
kann
steht
nicht.
immer vorher erstmal der medizinische Check-up mit Blutbild, mit was machen die Leber, was machen die Nieren, ist der Hund überhaupt narkosefähig? Wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich mir bitte eine Zeit, was ich meinen Kundinnen immer nur rate, ist, nimm dir jetzt ein Zeitfenster von, sagen wir mal, 2 Monaten, in dem du dich mit dem Thema beschäftigst und dann triff erstmal eine Entscheidung und lass es wieder ruhen. Weil dieses die ganze Zeit drüber nachdenken, tue ich es, tue ich es nicht, tue ich es, tue ich es nicht und permanent in dieser Zwischenstelle, das macht ja auch was mit uns Menschen, ja? Das macht uns ja auch gestresst. Und dann triff eine Entscheidung und dann lass das Thema erstmal wieder ruhen. Und ob wir die richtige Entscheidung treffen, es gibt verschiedene Verhaltensprognosen, die man durchaus aufstellen kann, wenn man den Hund gut beobachtet. Aber eine Garantie hast du nicht. Wir haben nie die Kugel, in die wir reingucken. Wir wissen nicht, ist die niedrige Schilddrüse, die der Hund vorher schon hat, geht uns der Wert komplett in den Keller? Oder ist die niedrige Schilddrüse stressbedingt und der Grund ist sexueller
Genau.
Stress und die Schilddrüse, kommt durch die Kastration auch wieder ein bisschen mehr zur Ruhe? Wir wissen nicht, ob das Jagdverhalten tatsächlich mehr oder weniger wird. Das Dopamin wird weniger, dadurch ist Jagdverhalten weniger indiziert sozusagen. Es kann sein, dass der Hund beim großen Radius, beim Explorieren, beim Streunen über jagdliche Auslöser gestolpert ist und das Jagdverhalten wird tatsächlich weniger. Es kann aber auch sein, dass wir tatsächlich einen Hund haben, der nach dem Kastrieren mehr Zeit hat. Ja, weil er eben bestimmte Sachen nicht mehr tut. Und Training bleibt uns so oder so nie erspart, weil Training heißt einfach, den Hund, die Komfortzone des Hundes so anzupassen, dass mein Alltag gut in die Komfortzone des Hundes passt. So, dass mein Alltag tatsächlich Lebensqualität für diesen Hund bedeutet. Das bedeutet Training und das haben wir immer vor uns, egal wie wir uns entscheiden.
Sandra, eine Frage noch, weil es ja definitiv ein erheblicher Eingriff ist. Eine Kastration ist in meinen Augen ein erheblicher Eingriff und Eingriffe bergen Nebenwirkungen, die in diesem Fall irreversibel sind, weil ich kann nicht die Gebärmutter wieder reinschieben. Sorry, dass ich jetzt so platt sage, aber ich möchte das einfach den Zuschauern bildlich vermitteln. Die Anna hatte schon gesagt, sie weiß verhaltenstechnisch, weil sie nicht in diese Glaskugel gucken kann, was passiert. Was wären potenzielle Nebenwirkungen jetzt aus der Sicht von dir, aus der biologischen Sicht? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann aber auch vielleicht, so hatte Anne das ja auch gesagt, im besten Fall passieren? Das Beispiel war jetzt das Beispiel mit der Schilddrüse, was die Anne erwähnt hat.
Genau, also ich kann mich da an nur anschließen, weil letztendlich ist es wirklich so, du kannst da nicht eine allgemeine Antwort für geben. Das kommt wirklich auf den Hund an. Viele sagen ja oder haben auch die Sorge, der Hund verändert sich. Viele Leute, ich denke, die Erfahrung habt ihr auch beide gemacht, mit denen mal sprecht, die sagen, nein, nach der Kastration, der Hund hat sich überhaupt nicht verändert. Dann gibt es immer wieder das Argument, der Hund nimmt zu. Aber da ist auch natürlich die Frage, warte, wer hat es gesagt? Jedes Pfündchen geht durch München. Also da muss man natürlich auch schauen, wie ist das mit dem Management? Also auch da ganz klar für mich eine individuelle Sichtweise. Manche Hunde werden absolut davon profitieren. Bei manchen ist es im Nachgang vielleicht wirklich eine Fehlentscheidung gewesen.
Das könnte ich
Aber auch
dann
da
tun.
die Dinge, dann kannst du letztendlich nichts mehr tun. Also das ist ja genau, was du sagst.
Das Beste draus machen.
So, aber da schaue ich eben auch genau auf die Dinge, die wir vorhin angesprochen haben. Wenn ich darüber nachdenke, den Hund kastrieren zu lassen, also was für einen Hund habe ich in dem Moment? Ist es eh schon einer, jetzt mal abgesehen von gesundheitlichen Aspekten, der vielleicht tendenziell sehr unsicher ist, aber auch da dann immer reflektieren, wo kommt das her? Was sind das für Faktoren, die das jetzt wieder beeinflussen? Also genau, was Anne sagte, ich habe so viele kleine Puzzleteile. Deswegen finde ich das ganz schwierig, da allgemein zu sagen, so, ich habe das, das, das und deswegen den kastriere ich und den nicht. Und deswegen finde ich das auch mit der Literatur schwer, in der jetzt wirklich gerade bei uns auch in Deutschland ganz plakativ dann in den Büchern gesagt wird, so, also nein, wir haben Grund 1, 2, 3, 4 und deswegen kastriere mir nicht mehr. Das finde ich, ist zu einfach geschaltet oder eben auch andersherum, ja. Sondern man muss wirklich schauen, was gibt es für Vorteile, was gibt es für Nachteile. Und nicht nur das, sondern wann greifen die? Also diese Studie, die ich vorhin erwähnt habe, da geht es wirklich darum, dort wurden, ich glaube, 8 Krebsarten untersucht, plus eben verschiedene andere Krankheitsbilder für 35 Rassen und dann jeweils auf verschiedene Altersstufen untersucht, und zwar nicht im Fragebogen, sondern eben mit veterinärmedizinischen Unterlagen. Und dann wurde geschaut, wann macht Kastration bei welchen Rassen Sinn, was beispielsweise die Prävention von Krebsarten betrifft. Und so muss es sein. Es müssen einfach noch viel mehr Dinge auch dann überlegt werden. Die Informationen muss man sich dann eben auch noch suchen. Auch das ist schwierig, denn ich glaube, nicht jeder Tierarzt hat sie vielleicht zur Hand oder man hat vielleicht auch schon so eine gewisse Einstellung, wo man dann sagt, nee, das mache ich sowieso nicht oder ich mache es jedes Mal. Also, dass man sich selber auch so kundig wie möglich macht und nicht nur so in einer Partei verhaftet bleibt, sondern wirklich mal über den Tellerrand schaut und sieht, was macht das mit Verhalten, aber wo kommt es auch her, was sind Auslöser und was sind Alternativen. Und vielleicht, um auf den Chip zurückzukommen, allgemein stehe ich ihm auch kritisch gegenüber, aber ich muss auch sagen, bei älteren Hunden beispielsweise, da macht es Sinn. Da würde ich zum Beispiel abwägen, lasse ich einen Hund, der 13 ist, noch kastrieren,
Meinst du jetzt tatsächlich die OP?
Genau. Oder ist es für mich mit weniger Risiken verbunden, in einer Mehrhundehaltung zum Beispiel jetzt zu sagen, ich lasse diesen Hund chippen? Also da, das ist schon wieder auch da, ne? Individuell schaue ich auf die Situation. Das sind dann Gründe, wo ich dann beispielsweise wieder ein bisschen was verschieben würde und sagen würde, okay, ein Hund, der so alt ist, da ist mir das Risiko einer OP zu groß. Da könnte ich mir vorstellen, alternativ einen Chip einzusetzen. Je nachdem, was dann auch der Hintergrund ist. Also für mich wäre das, was ich jetzt so kenne, wäre dann Mehrhundehaltung und da kommt ein älterer Hund dazu, der noch intakt ist. So. Und der Rest.
Oder auch Mehrhundehaltung und es gibt einen älteren, intakten Hund, der eben vielleicht nicht mehr so ewig da ist. Und man will dem jungen Hund eine Entlastung schaffen.
Oder so.
Also dem Erwachsenen.
Na, individuell, Jungen. Genau. Es gibt Gründe, genau, die muss ich mir dann anschauen. Richtig. Genau.
Dann habe ich jetzt aber noch die Frage, das hattest du gerade, Sandra, auch bestätigt. Die Kastration kann ich nicht rückgängig machen. Wenn aber unter der Kastration, du hattest jetzt das Stichwort Angst angesprochen. Ich kann meinem Hund ja nicht in diesen Zustand lassen, um Gottes Willen, das funktioniert ja nicht. Was kann ich denn dann tun? Jetzt gehen wir wirklich mal davon aus, der Hund entwickelt nach der Kastration Ängste, warum auch immer. Und die hängen definitiv, wenn man es denn überhaupt belegen kann, mit der Kastration zusammen. Ganz blöd gefragt, gibt es dann irgendein ein Mittel, was ich ihm dann wieder künstlich zuführen könnte, neben dem Training, ja, tatsächlich irgendwelche Hormone zuführen könnte, dass der Hund dann eben aus diesem Zustand herauskommt?
Ja, es gibt Mittel. Wobei ich einen Schritt zurückgehen möchte. Das ist nämlich für mich immer so ein bisschen die Frage, weil das wird ja sehr oft auch argumentiert, gerade von den Kastrationsgegnern, dass durch die Kastration beispielsweise Ängste ausgelöst werden. Auf der anderen Seite wird aber argumentiert, dass Verhalten sich nicht verändert durch eine Kastration, dass wir also nicht kastrieren sollen, um ein Verhalten zu verändern. Das ist für mich immer so ein bisschen der Punkt, also verändern wir jetzt was oder verändern wir nichts? Das müssen wir uns ja vorher überlegen. Wenn ich einen ängstlichen Hund habe und denke, tendenziell könnte das negativ sein, wenn ich ihn kastriere, dann kastriere ich ihn nicht. Dann kann man dann vielleicht nochmal überlegen, mache ich das mit dem Chip? Ansonsten, der letzte Teil deiner Frage, ja, es gibt durchaus Medikamente, die wir einsetzen bei Phobien, bei Angstzuständen, bei Zwangszuständen. Und das sind die gleichen, die wir auch haben in der Humanmedizin. Antidepressiva, Mittel, die wir inzwischen aus der Humanmedizin, also sozusagen von hintenrum das Pferd aufsatteln, jetzt auch wieder im Bereich der Hunde anwenden. Ja? Also wirklich Medikamente, die eben angstreduzierend sind, wie wir die auch für Menschen haben.
Kann ich noch mal
und klar, die wirken dann auch was. Ne? Das ist ja das gleiche System. Ja.
Wolltest du zuerst umstellen?
Ja, ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Also das Erste ist, egal welche Entscheidung wir treffen, sie kann immer falsch sein und dann können wir es nicht rückgängig machen, dass wir sie getroffen haben. Ich kann mich auch gegen eine Kastration entscheiden und dann hat der Hund hinterher einen Hodenkrebs oder eine Gebärmuttervereiterung oder leidet wie meine Hündin damals im hohen Alter auf einmal massiv unter den Läufigkeiten oder wie meine Herdenschutzhündin. Man entscheidet sich dazu, dass man auf jeden Fall zwei Läufigkeiten erleben will und hat schon bei der ersten Läufigkeit massives Aggressionsverhalten innerhalb der Läufigkeit und der Scheinträchtigkeit und im zweiten Durchgang beißt sie dann halt doch noch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen noch mal richtig zu. Also wir können immer falsche Entscheidungen treffen und dann müssen wir damit leben und dann ist nicht die Frage, habe ich die falsche Entscheidung getroffen, sondern was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt damit und wie gehe ich jetzt vor? Wie suche ich nach einer Lösung? Weil nach hinten gucken bringt dann nicht mehr viel. Und gerade bei dem Thema Ängste, ich habe so viele Hunde im Training, die tatsächlich Ängste haben und wo die Ängste mit der Kastration nicht mehr geworden sind, sondern im Gegenteil, weil es sich eben um soziale Indikationen auch noch mithielt oder weil zum Beispiel die Futteraffinität zum Gegenkonditionieren nach der Kastration gewachsen ist, weil der Hund während der hormonellen Geschichte, und dann haben wir nicht wegen der Angst kastriert, sondern es gab andere Gründe für Kastration. Und auf einmal hatte man tatsächlich auch nicht mehr, dass der Hund frisst 4 Wochen nicht richtig und man kann tatsächlich vernünftig gegenkonditionieren bei Ängsten. Man kann also auch hier einen Fuß in die Tür kriegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man aufhört zu sagen, du darfst den unsicheren Hund nicht. Was ist denn der unsichere Hund? Womit hat er denn ein Problem? Was ist denn der Grund? Ja, ist es ein leicht hemmbarer Hund, der tatsächlich ein Problem mit seinen Menschen hat? Dann ändert daran die Kastration mal so gar nichts. Ja, oder sind das ganz andere Faktoren und sich da tatsächlich das Individuum in der aktuellen Lebenssituation mit dem Umfeld und mit der Umwelt anzugucken und zu der gehören eben auch wir Menschen. Und nicht sich von den Pauschalaussagen Kastration auf keinen Fall oder auf jeden Fall blenden lassen. Das Einzige, wo wir sagen, Kastration auf jeden Fall ist, wenn es eine medizinische, notwendige Akutsituation gibt. Und ansonsten hat man bitte die Zeit, sich damit zu beschäftigen, alle Fakten für den eigenen Hund zu sammeln. Dazu gehört auch, dass man zum Beispiel bei Tierschutzhunden oder auch bei Nicht-Tierschutzhunden sich über den Mittelmeerkrankheiten oder zeckenübertragene Krankheiten schlau macht und guckt, was ist da vielleicht noch im Gebüsch, wo kann ich vielleicht, wenn ich das Immunsystem jetzt mit einer Narkose schwäche, vielleicht habe ich seit Jahren eine Leishmaniose übersehen, ups, und jetzt haue ich da was rein. Und dazu gehört aber auch, dass wenn man einen Hund hat, wo man die Rassen ahnt oder kennt, man sich tatsächlich mit den genetischen Faktoren auseinandersetzt. Vielleicht hat es das noch eine Nebenwirkung. Was ist mit dem MDR1-Gendefekt, wenn ich eine Kastration da reinhaue? Nicht eine Kastration, sondern eine Narkose etc. Wir haben die Risiken und da gehört tatsächlich sich mit dem Individuum beschäftigt und mit dem zugehörigen, begleitenden und betreuenden Tierarztpraxisteam beschäftigt. Und wenn man sich da nicht gut beraten fühlt, dann haben wir immer noch freie Tierarztwahl. Ja, dann kann man auch zum nächsten gehen und dann kann man sich auch mal angucken, wo kann ich denn tatsächlich ein Beratungsgespräch dazu buchen? Und dann gehört natürlich auch, wenn man verhaltenstechnisch unterstützt wird, da auch nochmal das Gespräch hin und da aber auch nochmal geguckt, wenn man sich jetzt hier und an anderen Stellen informiert hat, achtet der Trainer auf sowas wie Gruppenstunden, Jugend, Junghundegruppen, gegengeschlechtlich, ist Konkurrenz pur? Achtet der auf solche Sachen oder achtet der da überhaupt nicht drauf? Ja, weil dann weiß ich nämlich auch so ein bisschen, wie ich das einschätzen kann, wenn der mich berät. Ist der Tierarzt so, dass er sagt, ja, ja, klar, kastrieren wir, oder ist der Tierarzt so, wir unterhalten uns darüber jetzt erstmal? Auch daran kann ich ja einschätzen und da tatsächlich zu gucken, dass man sich beraten lässt.
Ihr Lieben, ich weiß, ihr beide lebt auch mit Tierschutzhunden zusammen. Und meine beiden kommen auch aus dem Tierschutz. Die Nettie habe ich kastriert. Nein, die Nettie habe ich tatsächlich sterilisiert, und zwar schlecht sterilisiert, dass sie hinterher noch kastriert werden musste, übernommen. Der Pöppi ist, weil er erst 9 oder 10 Monate war, als er zu mir war, kam, nicht kastriert. Gott sei Dank. Wie steht ihr dazu, dass in der Regel im Tierschutz nur kastrierte Hunde vermittelt werden? Oder wenn sie nicht kastriert sind, im Schutzvertrag steht, dass der Hund dann und dann kastriert werden soll. Also das war bei der Milli zum Beispiel, bei meiner Millimi der Fall. Da stand im Vertrag drin, dass die Milli kastriert werden soll nach einer Eingewöhnungszeit. Ich habe es natürlich nicht gemacht, war auch nicht notwendig. Aber wie seht ihr das, dass in der Regel leider auch schon teilweise 4 Monate alte Welpen kastriert in den Tierschutz kommen, so sie jetzt zum Beispiel aus dem Ausland kommen. Wie steht ihr dazu? Was kann man da tun? Ich meine, der Hund ist kastriert, ich kann es nicht rückgängig machen.
Darf ich als Erste eben, Anne?
Bitte.
Danke. Also ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, ganz diffizil auch. Da muss man auch sagen, gut, die Hunde, die aus dem Ausland kommen, werden früh kastriert. Das hat andere Gründe, weil es dort auch tierschutzmäßig anders aussieht, gibt eine Überpopulation von Hunden. In vielen Ländern ist es zwingend, da ist es andersherum. Also beispielsweise in den Staaten muss kastriert werden. Kein Hund darf das Tierheim verlassen, ohne kastriert zu sein. Das bedeutet, wenn die nicht früh kastriert werden, werden die getötet. Da sind ja auch nur 4 Wochen. Das gilt auch für die südlichen Länder und die osteuropäischen Länder. Also wir haben da natürlich einen etwas anderen Hintergrund. Und da wird früh kastriert, das wird bei uns ja so nicht gehandhabt. gehabt. Das muss man sich eigentlich immer so ein bisschen auch noch vor Augen führen, wenn man einen Hund aus dem Ausland hat. Zweitens, also ich habe ja selber auch eine Tierschutzorganisation. Wir haben reinrassige Hunde in der Regel. Und da muss ich auch sagen, ich vermittle normalerweise auch die Hunde kastriert, weil wir des Öfteren den Fall hatten, und da bin ich nicht alleine, dass also Züchter versucht haben, unsere Hunde abzugreifen und natürlich dann für kleines Geld. Und die dann weiterhin zu belegen, das kann nicht Sinn des Tierschutzes sein. Und wir sehen auch genug Hunde, die in den Tierheimen landen, ob das Mischlinge sind oder reinrassige Hunde. Also da muss man auch schauen, welche Zahlen wollen wir haben, jetzt mal abgesehen von Corona, wo natürlich alles, was drei oder vier Beine hatte, auch ganz schnell vermittelt war. Was ist die mittelfristige Perspektive? In Deutschland geht es noch, in anderen Ländern leben diese Hunde wirklich unter schlimmen Zuständen in den Tierheimen. Auf den Straßen sehe ich das anders. Also ich finde auch Hunde, die auf Straßen 2 Jahre überlebt haben, können auch da weiterhin leben, kastrieren und wieder aussetzen. Die müssen auch nicht eingefangen werden und zu uns gebracht werden. Die leben dort, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber in den Tierheimen ist das etwas anderes. Und für solche Länder ist Kastration wirklich die einzige Möglichkeit. Zweite Frage mit den Verträgen. Ja, das wird in der Regel so gemacht, aber es ist bei uns natürlich rechtlich auch nicht haltbar. Das mag da drin stehen. In Deutschland gibt es keine Kastrationspflicht. Ich kann also niemanden dazu zwingen, seinen Hund kastrieren zu lassen, wenn er bereits hier ist und ich bin der Besitzer davon. Also,
Kurze Zwischenfrage, weil eben, wie gesagt, der Bereich Tierschutz natürlich bei mir auch oder überhaupt auch bei der Mein Herz bellt immer wichtig ist. Es ist ja tatsächlich auch leider oftmals so, dass wenn ein Hund in ein deutsches Tierheim abgegeben wird, egal wie gesund der Hund ist und egal was er erlebt hat, dass da bei vielen Tierheimen leider sofort innerhalb von 48 Stunden einfach eine Massenkastration stattfindet, dass eben alles, was am Montag reingekommen ist, erstmal am Mittwoch kastriert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum einen eine mehr als ungünstige Konstellation ist, weil ich kann mir vorstellen, der Hund, der abgegeben wird, hat erstmal ein Trauma und wird dann darunter noch kastriert. Das ist auch nicht zu verachten, finde ich zumindest. Wie stehst du dazu? Das heißt,
ja, du meinst deutsche Tierheime? Weil
deutsche
ich kenne
Tierheime.
das nämlich überhaupt nicht mehr und ich finde in manchen Fällen, also ich kenne es in den letzten Jahren andersherum, dass eben nichts mehr kastriert wurde. Auch Hunde, die eigentlich vielleicht eine viel, viel bessere Chance auf Vermittlung gehabt hätten, statt wirklich über Jahre in kleinen Boxen gefangen, da gehalten zu werden. Ich finde, es wird sehr wenig kastriert und es werden Hunde heutzutage unkastriert abgegeben. Ich kenne das nicht mehr anders. Auch von den verschiedenen Vereinen, die in Deutschland sitzen. Dort wird nicht kastriert. Die werden so abgegeben und das muss man eben auch manchmal hinterfragen, weil für den Verein sind es natürlich weniger Kosten auch. Aber ich weiß, in vielen Tierheimen, auch hier bei uns im Umkreis, werden die Hunde nicht mehr kastriert.
Anne,
Deswegen, ich kenne das nicht, das weiß ich nicht. Ja.
ich kenne halt so ein paar Tierheime,
Ja.
wo eben definitiv nur kastrierte
Ah,
Hunde
ja.
vermittelt werden
Ja, ich finde das, ja.
in Deutschland. Und die kommen jetzt halt eben nicht also direkt aus dem Auslandstierschutz. Die Netti haben wir ja tatsächlich direkt aus Frankreich übernommen. Sondern wenn du einen Hund aus einem deutschen Tierheim haben möchtest, dann kann es durchaus sein, dass da gesagt wird, ja, aber der wird erst noch kastriert. So, das gibt es tatsächlich noch bei diversen Tierheimen. Anne, wie ist da deine Erfahrung und wie ist bitte deine persönliche Meinung dazu?
Ich komme ja aus dem Tierschutz. Also ich bin ja über den Tierschutz gekommen und wenn jemand mal in einem Tierheim im Süden mit 750 Hunden war und sich dann überlegt, die kastrieren nicht sofort, sondern die müssen im Auge behalten, wer von den 14 weißen Hunden in diesem Gehege ist denn jetzt noch kastriert und welcher nicht, die können die nicht mal auseinanderhalten, außer mit dem Chip-Lesegerät. Ganz ehrlich, ich verstehe es. Und ich verstehe auch, wenn ein Tierheim sagt, also nicht, wenn es pauschal montags kommt rein, freitags wird kastriert, aber auch das kenne ich nicht. Und vom Wording her denke ich mir auch, hey, wenn wir über eine Massenkastration sprechen, wie viele Tiere kriegen die denn dann in der Woche abgegeben, ja? Also tatsächlich gehört vor jede Kastration gehört ein guter Check-up, gehören bestimmte Faktoren, aber auch da, ich erlebe es eher wie Sandra, es wird weniger kastriert. Allerdings verstehe ich auch, wenn man sagt, ich weiß nicht, wie lange der Hund haltungsbedingt hier bleiben muss. Für uns im Tierheim ist ein kastrierter Hund, hat mehr Chancen auf Lebensqualität, weil er zum Beispiel mit Artgenossen zusammen in den Freilauf darf, weil er zum Beispiel auf den Gassigang darf. Und ich verstehe auch die Perspektive, Kastration ist Populationsverringerung und Geburtenschutz. Und wir wissen, also ich habe zwei Tierschutzpferde im Übrigen und eins davon tatsächlich auch mit dem Vertrag, hat einen sehr guten Stammbaum. Also da ist auch der eine oder andere Olympiasieger dazwischen. Trotzdem kommt es aus dem Tierschutz. Und da ist mir sehr genau auf die Finger geguckt worden, ob ich nicht eine Zuchtgedanken dahinter habe. Und bei Pferden, bei den Stuten, spricht ja keiner drüber. Da kommt es auch für die meisten nicht in Frage. Muss auch in der Regel nicht sein. Aber wieso diskutieren wir in Deutschland über Kastration bei Hunden so emotional und Pferde und Katzen sind was anderes?
Und ja? Kaninchen also, und Meerschweinchen. Und so, also entweder reden wir so über so Wirbeltiere oder nicht. Das finde ich auch. Und da wird es einfach nicht angewandt. Ja.
Ich glaube, ich habe durch meine Pferde, also erstens mal durch meine Tierschutzgeschichte, auch viel im Ausland gewesen, viel vor Ort erlebt einfach. Auch viel vor Ort erlebt, eben nicht nur Katzen oder auch Hunde eingefangen, bei Kastrationskampagnen geholfen, wieder freigelassen etc. Sondern auch durch meine Pferdetierschutzgeschichte und durch meine Pferdegeschichte habe ich, glaube ich, eine ganz andere Einstellung an der Stelle zu Kastration. Und ich habe für die Tierheime durchaus Verständnis. Nicht, wenn die sagen, Hund kommt rein, schnipp, schnapp, Eier ab, ohne den zu untersuchen, ohne alles. Aber wenn die tatsächlich sagen, bei dem Hund, wir gehen davon aus, der ist nicht leicht vermittelbar, der wird eine Weile hier bleiben, weil er einem bestimmten Typ angehört. Und da sprechen wir schon über Groß und Schwarz. Ja, in der Zeit, wo ich im Auslandstierschutz gearbeitet habe, Hunde bis Kniehöhe, weiß, die waren innerhalb von 10 Tagen weg. Ja, die waren sofort wieder vermittelt. Ja, Hunde über Kniehöhe, Hunde, die man dann noch, dem man das Etikett geben konnte, Labrador, auch wenn die Anne gesagt hat, Herdenschutzhund, das wurde dann schon, war dann noch so eine andere Geschichte. Und Hund größer als kniehoch und schwarz, vielleicht noch ein bisschen bulligen Körperbau, no chance. Und da würde ich tatsächlich auch wieder sagen, individuelle Entscheidung, welche Chancen, welche Lebensqualitätsverbesserungen erwarten wir uns von diesem Tier durch eine Kastration? Womit begründe ich das? Welche zweite Hypothese gibt es? Wie kann ich die beiden Hypothesen gegeneinander abgleichen und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu der auch zu stehen? Und ganz ehrlich, wenn das im Vertrag steht, ist mir das Schnups, Pieps, egal, weil ich weiß, dass es nicht gültig ist. Das heißt aber auch, dass ich weiß, dass bestimmte andere Sachen in Verträgen nicht gültig sind und dass ich den Tierschutzverein tatsächlich auch an seinen Verträgen messe. Ich kann aber auch verstehen, dass ein Tierschutzverein das in den Vertrag schreibt, um so nachhaltig wie dem Tierschutzverein möglich dafür zu sorgen, dass man nicht ein halbes Jahr später die Welpen von dem Hund dann wieder in die Vermittlung kriegt.
Genau. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, also ich selber würde, wenn ich ein Tier kastrieren lasse, was bei mir ist, sehr, sehr gut abwägen. Ist das tatsächlich notwendig? Medizinisch haben wir ja drüber gesprochen. Dann muss es im Zweifelsfall gemacht werden. Ich kann aber auch sehr gut die Sandra verstehen, die sagt, ich bin im Tierschutz tätig, du kannst auch bitte gleich noch mal kurz deine Tierschutzorganisation bitte vorstellen. Bei uns sind es Rassehunde und ich meine, man stellt sich mal den Irrsinn vor, es wird ein Rassehund in den Tierschutz gegeben, aus welchen Gründen auch immer. Dann wird er weitervermittelt und dort ist er ein potenzieller Deckrüde oder eine potenzielle Hündin, die dann belegt wird. Das kann natürlich nicht der Sinn von Tierschutz sein, dass dann zumindest nochmal, weiß ich nicht, mit der Hündin 1 oder 2 Würfe gemacht werden, wo im Schnitt vielleicht 8 oder 10 Welpen fallen, da das Geld abgegriffen wird und die Hündin dann, ja, keine Ahnung, was mit der dann passiert. Also von daher verstehe ich das bei Sandra schon, mir selber. Ihr merkt schon, ja, das ist wirklich, also ich würde niemals, das kann ich, darf ich gar nicht so sagen, doch ich selber stehe dazu, wenn ich einen Hund hätte, den ich abgeben müsste, weil ich Pflegestelle war oder was, ich würde tatsächlich sehr gut darauf achten, wo kommt der Hund hin und besteht die Gefahr, dass der Hund zur Zucht verwendet wird. Ich war jahrelang im Doggenschutz tätig und da war die Gefahr, dass ein Doggenrüde, der vielleicht 2 Jahre alt ist und vom Körperbau sehr gut aussieht, auch wie du schon sagtest, eine vernünftige Ahnentafel hat. Ja, dann war schon klar, wenn der dahin geht, wird er als Deckrüder eingesetzt. Das kann
ich. Ja, aber die Welt ist nicht schwarz-weiß, Anja. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Du vermittelst als Tierschützer an eine super tolle Familie einen Hund. Du bist dir ganz hundertprozentig sicher, was passiert. Dann gibt es da eine Trennung, dann verändert sich das Leben und dann verändert sich das, die Bedürfnisse der Menschen. Und also ich kenne ja viele Menschen aus dem Tierschutz und neben Sandra auch noch andere sehr, sehr gewissenhaft arbeitende Vereine. Es gibt ja einige und wirklich gute Vereine. Und trotzdem, denen passiert es vielleicht seltener, aber eine Garantie, was mit den Tieren passiert.
Nein, die hast du nicht.
Über Jahre hinweg hast du nicht. Genauso wie die meisten Tierschutz.
Du kannst den Leuten nur vom Kopf gucken und morgen passiert was anderes. Du kannst die Zukunft nicht planen. Leider kannst du die Zukunft nicht planen.
Und dann hast du es wieder. Und das, ich verstehe das schon. Und umgekehrt gilt es ja, aber darüber können wir gerne nochmal eine eigene Episode machen, Tierschutz hinterfragt. Weil wenn ich mir angucke, dass es Tierschutzvereine gibt, die 200 Hunde im Jahr nach Deutschland karren, wo ich sage, okay, und die Leute übernehmen die direkt am Flughafen, die Hunde. Was ist denn mit Rückläufern? Was ist denn, wenn es nicht gepasst hat? Wo bringen die die unter? Und das sind ja die Leute, die tatsächlich, und ich kann das mal so salopp hier sagen, ich habe in der Woche zwischen 15 und 20 Nachrichten von Menschen, die sagen, wir kommen mit unserem Hund nicht klar, der Tierschutzverein lässt uns im Stich, können Sie den übernehmen? Sie sind ja Hundetrainerin. Wo ich hier sitze und sage, ja, ich bin Hundetrainerin, aber nur weil ich Steuerberaterin bin, heißt das nicht, dass ich deine Steuern zahle und nur weil ich Hundetrainerin bin, heißt das nicht, dass ich deine Hunde übernehme. Also tatsächlich, natürlich, es gibt auch hier sind wir als Menschen, als Konsumenten wieder gefragt, darauf zu gucken, mit wem haben wir es da tatsächlich zu tun, mit welchem Tierschutzverein. Und ich habe zum Beispiel irgendwann entschieden, ich engagiere mich nicht mehr für den Tierschutz, wenn es nur um Vermittlung geht. Und es war auch der Grund, weshalb ich meine Tierschutzarbeit bei einem Verein eingestampft habe, weil dort gegengeschlechtliche Geschwister als Hofhunde unkastriert also tatsächlich als Hofhunde vermittelt worden sind. Und ich gesagt habe, und dann nehmen wir in einem halben Jahr die Welpen, die Inzuchtwelpen wieder auf. Ja, und das war für mich tatsächlich der Grund zu sagen, diese Hunde hätten, ich hätte nichts gegen diese Vermittlung gehabt, wenn sie im Vorfeld kastriert worden wären. Ja. Nichts. Wenn man gesagt hätte, der kriegt die einen Monat später, die werden erst kastriert, dann hätte ich überhaupt nichts dagegen gehabt, weil es waren zwei Herdenschutzhunde, die hatten auf dem Hof ein schönes Leben, die hatten auch Familienanschluss, aber die waren eben auch viel frei tatsächlich draußen alleine unterwegs und es geht einfach nicht. Die waren beide. Man hätte hier tatsächlich die Kastration organisieren und auch verfolgen und auch dokumentieren müssen. Und ich auch da, egal ob jetzt Tierschutz, Züchter oder sonst was, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und egal wie gut wir vorsorgen, wir wissen nie, ob der Hund es tatsächlich richtig gut trifft.
Genau. Das sind einfach auch meine Erfahrungswerte. Ja. Also genau, was Anne sagt. Man versucht es, aber es ist also uns glücklicherweise noch nicht passiert. Aber anderen, die das auch sehr ordentlich machen, wo man im Nachgang dann rausfindet, da ist mit gedeckt worden und wir haben die Welpen jetzt liegen und dann ärgert man sich natürlich maßlos und das sind dann einfach Erfahrungswerte, die man auch im Kopf behält, ne? Und da schaut man, ja, ich meine, glücklicherweise, wir haben wirklich nicht viele Hunde im Jahr und da, ich kenne die Leute auch über Jahre dann, aber das ist auch der Unterschied und ich hoffe, wir machen dann nochmal eine Sendung drüber, was sich dort auch verändert hat, weil ich sehe das wie Anne, also Organisationen, die 300 Welpen oder Junghunde im Jahr in der Vermittlung haben. Ja, ich weiß nicht, ob das seriöser Tierschutz ist. Und das muss man einfach auch nochmal bedenken. Und die dann wirklich auch die Leute alleine lassen.
No, und dann stell aber doch bitte nochmal auf jeden Fall deine Tierschutzorganisation, stell die doch bitte mal vor.
Ja, das ist gut. Dann mache ich das jetzt noch eben in Kürze. Ich habe das jetzt vor, ich überlege gerade, 10 Jahren gegründet. Und zwar Wippet in Not ist das. Also was wir machen, ist wirklich die Wippets, dann die Windspiele und die Barsois. Also ganz spezifisch auch. Und ganz viele Hunde dieser Rassen, weil ich da eben einfach mich auch mit den genetischen Krankheiten gut auskenne, sind wirklich dann Trennungskinder. Ich habe jetzt einen Rüden übernommen. Da ist die Dame an Corona gestorben. Also es kommen dann auch von den Züchtern manchmal eben ältere Hunde, ja, die dann dort an für sich nur noch mitlaufen würden. Also es gibt durchaus dann auch ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe. Und ich denke, dann ist das auch eine gute Basis. Und ja, man hat dann natürlich, ich sag mal, vielleicht ein 10 Hunde im Jahr und da weißt du eigentlich auch, wo die hinkommen. Ja, und das ist noch so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber nichtsdestotrotz, man sieht natürlich auch, was gerade auch in den letzten 2 Jahren gelaufen ist. Und da müssen wir uns schon auch wundern und wir müssen uns auch fragen, was jetzt auf uns noch zukommt. In verschiedenen Bereichen, das muss man einfach sehen. Gerade auch auf euch Hundetrainer.
Also ich möchte erstmal an dieser Stelle wirklich meinen herzlichen Dank für dieses wirklich wunderbare Interview sagen. Und ich weiß, ihr habt auch noch ein Leckerchen vorbereitet für die Zuschauer. Anne, magst du das einmal bitte kurz vorstellen, was das denn für ein Leckerchen ist?
Genau, also wenn du jetzt sagst, es war hier total spannend, aber so, ich würde gerne tatsächlich noch wissen, wie kann ich Prognosen bilden über das Verhalten, wie das, was Sandra vorhin über die Hormone geschildert hat, das war mir einfach zu schnell, zu viel, das würde ich gerne nochmal sehen, dann kannst du dir unseren Kurs kaufen, Entscheidungshilfe Kastration, der dich auf das Fazit bringen wird, es ist eine Einzelfallentscheidung, so viel kann ich vorwegnehmen, aber der dir vielleicht hilft, deine Einzelfallentscheidungen zu treffen. Und
das ist ein Online-Kurs, Entschuldigung.
Das ist ein Online-Kurs, da sind, wie gesagt, auch noch Inhalte von einer Tierärztin mit drin und es gibt jede Menge Lese-, Lern- und Anhörstoff und Videostoff, also Präsentationen von uns. Der kostet 69 Euro normalerweise. Für die Mein Herz bellt Kundinnen und Kunden gibt es wieder den 10% Gutschein, der ja auf alle unsere Selbstlernkurse gilt. Und 25% des Erlöses spenden wir dann wiederum an Sandras Tierschutzverein Animal Advocate, wo dann tatsächlich Whippet in Not dann ja auch noch dazu gehört, sodass die Sandra damit dann Gutes bewirken kann für Rechte der Tiere oder auch aktuell, ganz aktuell dafür, eben dafür zu sorgen, dass Menschen mit ihren Hunden aus der Ukraine bei uns eine temporäre Bleibe bekommen. Und zwar Menschen und Hunde zusammen idealerweise und nicht nur die Hunde. Und da Hilfe zu leisten und wenn Sandra da eben oder dann halt auch da, wo Sandra den Bedarf sieht, gerade im Bereich des Tierrechtes. Das ist mir immer ganz wichtig.
Ja.
Ihr Lieben, ich möchte wirklich euch herzlich danken. Das ist so viel Input, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das sind hier so kleine Wölkchen, die hier aus meinem Kopf aussteigen. Es war wirklich super, super schön und es ist toll mit dem Goodie, mit dem Leckerchen, weil ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer, es gibt es ja auch als Podcast die Folge, dass die sich da einfach nochmal ein bisschen, ich sag mal, einfuchsen möchten. Es ist klar, eine Kastration ist immer eine Einzelentscheidung. Und im Idealfall wird die getroffen, weil man einfach ein Tagebuch geführt hat, weil man Rücksprache mit einem verantwortungsvollen Trainer geführt hat, weil man Rücksprache mit einem verantwortungsvollen Tierarzt geführt hat. Und dann ist und bleibt es eine Einzelentscheidung. Und wie die Anna auch so schön gesagt hat, wir machen alle Fehler. Dann ist das im schlimmsten Fall, war die Kastration ein Fehler. Aber dann sollte man eben nicht in ein Loch versinken, sondern sagen, gut, ich muss jetzt einfach schauen, wie bekomme ich das jetzt gemanagt? Weil zurückgehen kann man leider nicht in der Zeit oder Gott sei Dank. Ich sag mal, Gott sei Dank kann man in der Zeit nicht zurückgehen. Aber das ist kein Grund dann zu sagen, ja, jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Sollte das eben nicht so laufen, wie man sich das erhofft hat, nachdem man wirklich alle Faktoren immer pro Hund entschieden hat, ja, dann gibt es trotzdem noch einen Weg und die Welt ist auch, wie so schön gesagt wurde, nicht nur schwarz und weiß und das Ideal liegt immer in der Mitte und solange wir uns entscheiden, ich mache diesen Schritt, damit es meinem Hund besser geht, nicht damit es mir besser geht, sondern damit es meinem Hund besser geht, damit mein Hund weniger Stress hat, vielleicht auch weniger Ängste hat oder sonst irgendwas, dass wir einfach vernünftig gemeinsam zusammenleben können. Wir leben nämlich in der Regel nicht auf einer Insel, sondern wir haben Umweltreize, denen wir nicht aus dem Weg gehen können teilweise. Die Umwelt kann ich nicht vorhersagen. Ich kann vielleicht mein Verhalten zu 85% vorhersagen, das meines Hundes, wenn ich richtig gut bin, zu 80. Die Umwelt kann ich zu 0% kontrollieren. Und wenn daraufhin die Entscheidung getroffen wird, dann ist das in dem Fall erstmal richtig. Und damit du die Entscheidung guten Gewissens treffen kannst, kann ich dir auch nur das Webinar wirklich ans Herz legen. Und ich bin mir sicher, auch die Anne steht dir als Trainerin für Fragen zur Verfügung, wenn da was sein sollte. Und ich wollte auch noch sagen, dass die Sandra auch wunderbare Seminare und Webinare hält. Schau auch einfach mal bei der Sandra auf die Seite. Die wird natürlich auch dieses Animal Advocate, das verlinken wir hier auch unter dem Video. Und dann sage ich mal, Mädels, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns zu einem Interview rund um das Thema Tierschutz wieder treffen.
Das wäre wunderbar. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.